Vie Presse.
Es tut sich dieser Tage wieder ganz schön viel im Staate Österreich. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragt nun mit Karl Nehammer den Parteichef der zweitstärksten Partei ÖVP mit der Regierungsbildung, weil mit der Herbert Kickl FPÖ kein Konsens zu finden war. Weil wir aber gerade selbst an einer besonders heißen Geschichte dran sind, haben wir uns entschieden, das Koalitionsspiel heute nicht zum Thema dieser Podcast-Folge zu machen, sondern sie auf eine spannende Recherche mitzunehmen. Willkommen bei einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich entführe Sie jetzt in das Dickicht rund um den in Konkurs gegangenen Immobilienkonzern Signer, einen Interventionsbrief von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und ganz schön viel Geheimniskrämerei der Europäischen Zentralbank EZB.
Worum es mir geht und ich glaube auch meinem Kollegen von Follow the Money, ist einfach, dass wir langsam anfangen müssen aufzuklären. Wir müssen langsam anfangen, ein bisschen transparenter zu arbeiten.
Das ist meine Kollegin Madeleine Stottmeier. Sie ist Wirtschaftsredakteurin in der Presse und sie hat monatelang an dieser Sache recherchiert. Und zwar gemeinsam mit einem Kollegen, mit Alexander Fanta von der international tätigen Investigativplattform Follow the Money. Ja, und die beiden haben im Zuge dieser Recherche festgestellt, dass Transparenz und Aufklärung in der Causa Signa auch ein Jahr nach Beginn ihres Untergangs in weiter Ferne liegen.
Wir stehen ein Jahr nach Signa und es ist einfach noch nichts aufgeklärt worden. Und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem.
Sie ist heute mein Gast im Studio und wird uns die Geschichte jetzt gleich selbst erzählen. Madeleine, das klingt ja nach einer besonders komplexen Geschichte, die du da an Land gezogen hast. Im Mittelpunkt steht ein Brief, um es sehr einfach zu sagen. Wieso ist denn dieser Brief so spannend für uns?
Ja, weil er die Dokumentation einer Einflussnahme oder einer möglichen Einflussnahme ist. Letztendlich geht es darum, dass der damalige Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer versucht hat, diese Bankenprüfung, die damals schon im Laufen war, irgendwie, ich sage jetzt mal, ich benutze es mal mit Absicht, freundliche Wörter zu kontextualisieren. Ja, ich möchte ihm da jetzt nichts unterstellen. Und er hat sich dann natürlich eben an Helmut Ettel gewendet in einem sehr informellen und sehr freundlichen Schreiben. Also aus dem geht auch hervor, dass das irgendwie schon ein Näheverhältnis ist. Und Ettel, der FMA-Vorstand, hat es an die EZB weitergeleitet. Das hat er selbst angegeben, einmal bei einer Pressekonferenz, und wir haben auch darüber berichtet. Und jetzt wollten wir eigentlich nur wissen, was hat die EZB gemacht und wie sah diese Weiterleitung aus?
Da würde ich dich gleich ganz kurz unterbrechen. Von wann ist dieser Brief? Wann ist der geschickt worden?
Der ist praktisch letztes Jahr im September, Mitte September geschickt worden.
Also zu einem Zeitpunkt, dass die Öffentlichkeit überhaupt nicht noch wusste oder nur vereinzelt man geahnt hat, da kommt was auf uns zu, aber die Öffentlichkeit, die Breite, wusste gar nicht, wie schlecht Signa eigentlich geht.
Genau, und auch die Bankenprüfung lief da schon, aber das richtig aufgeschlagen ist das dann erst später, die Berichte darüber. Ja.
Und woher wusstet ihr von diesem Brief? Also du hast gerade gesagt, erwähnt hat denn auch Ettel bei einer Pressekonferenz, aber du hast ja seit Monaten mit der Investigativplattform Follow the Money diesen Brief faktisch auch hinterher recherchiert. Wo ist er gelandet? Wie ist damit umgegangen worden? Woher wusstet ihr von dem?
Wir haben einfach generell eigentlich versucht, generell in Erfahrung zu bringen, was die EZB rund um Signa gemacht hat, und haben da einfach extrem viel recherchiert und viele Anfragen gestellt und haben uns da wirklich eigentlich die Nase blutig gehauen, das muss man einfach so sagen. Und irgendwann haben wir uns schon gedacht, diese Erklärungen, warum man jetzt irgendwelche Sachen nicht öffentlich macht, da geht es natürlich schon um eine Abwägung des öffentlichen Interesses versus seines wirtschaftlichen Schadens. Aber den verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt hier wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich habe es geschrieben in ordentlichen Sätzen, aber hier kann ich ein bisschen freier sprechen. Weil ich finde das schon interessant, weil der Brief von Gusenbauer im Original, der liegt vor. Und Gusenbauer spricht einfach von 3 deutschen Galeria-Liegenschaften und sagt halt, hey, die wurden besser verkauft, als die EZB das bewertet hat. Und deswegen ist es eigentlich diese Bankprüfung mit Fokus auf Signer nicht gerechtfertigt. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was er argumentiert.
Also er sagt eigentlich, hey, so schlecht schauen wir gar nicht aus. Die EZB behandelt uns
ja. Ja, und das war auch damals tatsächlich ein Riesenproblem, weil die Banken sind natürlich extrem aufgeschreckt worden und haben der Signa keine Kredite mehr gegeben. Die Signa hat zu dem Zeitpunkt aber ganz, ganz dringend Geld gebraucht. Und Gusenbauer gibt der EZB die Schuld daran, quasi Signa zu Fall gebracht zu haben, weil das eben die ausgetrocknet hat finanziell.
Hm. Du hast einen Namen erwähnt, Helmut Ettel. Vielleicht müssten wir da vielleicht kurz Halt machen und unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wer ist das? Also FMA-Chef hast du gesagt, aber wieso bekommt er, also wer ist er als Person? Wieso gibt es dieses Naheverhältnis? Und warum schreibt Gusenbauer überhaupt dem FMA-Chef in diesem Fall?
Ja, die FMA ist quasi praktisch die nationale Vertretung der EZB. Also die EZB kümmert sich normalerweise um alle relevanten Banken und um den ganzen Rest kümmert sich die FMA, also um die kleineren Banken. Und die müssen einfach die Banken beaufsichtigen. Und Helmut Ettel ist eben Chef dieser Behörde und wurde unter Gusenbauer auch zum FMA-Chef ernannt, wurde aber immer wieder auch erneuert und verlängert als Chef. Und wir wissen, solche Posten sind natürlich, die werden halt vergeben. Und da gibt es natürlich immer ein politisches Geplänkel. Er war in der sozialistischen Jugend, also er gilt als SPÖ-nahe.
Daher auch, wenn er auch unter Gusenbauer dort hingesetzt wurde, geht man von dieser Nähe aus, die auch mit der ähnlichen oder mit der gleichen Parteifarbe zu tun hat. Jetzt frage ich mich nur, warum hat Ettel das der EZB weitergeleitet? Er hätte ja auch einfach die Info von Gusenbauer lesen, wahrnehmen können und der EZB ein eigenes Schreiben schicken.
Aber das so hat er auch, also das also wurde auch
verstanden,
gemacht,
dass er sozusagen wirklich diesen Brief 1:1 weitergeleitet hat und gesagt hat, so, also so schaut's aus, das habe ich gekriegt, was sagt ihr dazu?
So ganz genau wissen wir das eben nicht, weil die EZB das halt alles geschwärzt hat, aber als so eine einfache Weiterleitung ist es jetzt nicht, aber es wird, also wahrscheinlich hat er es auch nicht selbst gemacht, sondern ein Mitarbeiter von ihm.
Gut, ja.
Und, oder eine Mitarbeiterin und wie gesagt, bis auf eine Anrede hat uns die EZB alles geschwärzt und das ist irgendwie nicht mehr nachvollziehbar, warum man da so ein Riesengeheimnis draus macht. Wahrscheinlich wollen sie auch irgendwie die FMA und die Institutionen natürlich schützen. Das verstehen wir auch. Aber irgendwo ist das jetzt nicht mehr verständlich, weil die Liegenschaften, von denen Gusenbauer redet und in den Transaktionen, die sind a, öffentlich und zweitens sind die schon über die Bühne gegangen. Das heißt, es hat keinen wirtschaftlichen Schaden mehr, wenn ich das jetzt nochmal veröffentliche. Oder die EZB gesteht jetzt quasi damit ein, dass doch Informationen drin sind, die über das hinausgehen. Mhm. Aber dazu können wir leider nichts sagen.
Und das heißt, ihr habt dort angefragt und quasi verlangt, dass diese Kommunikation euch zukommt. Und zurückbekommen habt ihr diese Kommunikation, diesen Briefwechsel, aber eben geschwärzt. Was ist da überhaupt noch
sichtbar?
Ja, wir
haben nicht nur, also da ist gar nichts mehr sichtbar, aber was wir noch dazu bekommen haben, weil wir immer wieder Widerspruch eingelegt haben, ist eine 9-seitige Rechtfertigung von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die uns dann in aller Ausführlichkeit eben erklärt, warum man eben das jetzt nicht öffentlich machen kann.
Und was ist die Begründung?
Sagt dann, das hätte Schäden für Signa Development, Signa Prime und irgendwie die Gläubiger. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man Signa noch mehr schädigen kann. Ich meine, die Kiste ist insolvent. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ein bisschen flapsig bin, aber irgendwie finde ich, worum es mir geht und ich glaube auch meinem Kollegen von Follow the Money, ist einfach, dass wir langsam anfangen müssen aufzuklären. Mhm. Wir müssen langsam anfangen, ein bisschen transparenter zu arbeiten und natürlich verstehe ich, dass Banken und Institutionen geschützt werden müssen und deren Credibility geschützt werden muss. Aber wir stehen ein Jahr nach Signa und es ist einfach noch nichts aufgeklärt worden. Und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem.
Hm. Aber habt ihr auch eine Erklärung dafür? Also du hast es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich frage nochmal konkret, wie ist denn die Rolle der EZB in der Sache dann zu bewerten? Warum schützen die da geheime Akten?
Ich glaube, das ist einfach ein genereller Zugang wahrscheinlich auch der EZB, dass sie ungern Sachen transparent macht und Dokumente hergibt. Es geht natürlich vieles, was die EZB macht, sind sensible Sachen, aber ich glaube, man vergisst hier auch, die EZB hat eigentlich einen klaren Auftrag. Die soll sich um den Leitzins kümmern. Und was jetzt dann und halt die Banken beaufsichtigen. Und was darüber hinausgeht, ist natürlich jetzt irgendwie auch viel Spielraum. Aber gerade wenn eben der Vorwurf im Raum steht, Banken, also was heißt der Vorwurf? Also die EZB hat die Banken untersucht, hat Signa-Kredite abgefragt, hat spezifisch auf Signa-Kredite abgefragt. Und natürlich hat das einen Effekt auf ein Unternehmen. Und aber man muss das halt einfach jetzt auch mal aufklären. Und eben auch die Frage ist auch, wahrscheinlich gab es da keine politische Einflussnahme. Das wissen wir aber nicht. Und ich verstehe nicht, wenn es da keine politische Einflussnahme gab, warum man dann das nicht transparent kommuniziert.
Du fragst in deiner Recherche auch, an einer Stelle hat das Signa-Schlamassel für die Banken erst begonnen. Was ist denn da deine Antwort?
Ja.
Also wir stehen am Anfang erst der Aufarbeitung.
Ich glaub,
und für die Banken bedeutet hier in dem Fall eben auch für die oberste Bankenaufsicht.
Ich glaube, dass also wir sehen ja auch, dass die meisten Banken, die mit Signa-Krediten zu tun hatten, haben viele Abschreibungen, große Abschreibungen schon getätigt. Das heißt, sie rechnen damit, dass sie die Kredite nicht wiederbekommen oder beziehungsweise eben sind ja auch Gläubiger in vielen Prozessen. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben, zumindest was mir aufgefallen ist, zum Beispiel auch durch den Verkauf vom Lamar, die Banken werden nicht das durch die Verkäufe wieder reinholen, was sie hergegeben haben. Das heißt, sie werden Verluste durch diese Signa-Kredite einfahren. Das sind einfach große Deltas drin im Ökonomensprech. Und das ist, glaube ich, die Banken werden das sicherlich gut verkraften und die werden, oder beziehungsweise der Finanzmarkt wird es gut verkraften. Aber ob das jede einzelne Bank so leicht und locker wegsteckt, das bezweifle ich.
Gib uns vielleicht auch noch ganz kurz ein Update. Wie schaut es denn da jetzt mit der Abwicklung der Signa-Insolvenz eigentlich gerade aus? Wo stehen wir denn da jetzt?
Ja, da warten wir auch wieder auf eine Entscheidung des Höchstgerichts, des OGHs, weil ja da immer noch nicht klar ist, ob das jetzt in der Treuhand abgewickelt werden darf oder ob das eben Konkurs geht. Und der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschon, ist deswegen also gegen die Treuhand vor Gericht gezogen und hat Recht bekommen auf der ersten Instanz. Und jetzt wurde dagegen wieder vor Gericht gezogen und jetzt müssen wir abwarten, was das Höchstgericht dann letztendlich sagt.
Jetzt hast du Wolfgang Peschon schon genannt. Wieder eine andere Figur in diesem gesamten Finanzwesen. Der Chef der Finanzprokuratur hat sich ausgerechnet heute bei einem Termin auch noch zu Wort gemeldet zum Thema Transparenz. Was hat er denn da gesagt?
Was ich spannend fand, war, dass er sehr stark darauf eingegangen ist, dass wir einen funktionierenden Staat brauchen. Und ein funktionierender Staat bedeutet, dass der Staat in der Lage ist, die Regeln, die er hat, durchzusetzen. Und es kann nicht sein, dass der Staat den Leuten hinterherrennen muss, die Regeln nicht einhalten, weil das kostet Zeit und Geld. Und er hat natürlich dann auch viele Beispiele bei Signa genannt. Und letztendlich geht es darum, dass Menschen, die eben die Regeln nicht einhalten, verschaffen sich einen Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil. Und wenn das irgendwie, wenn der Staat das nicht in den Griff kriegt, dann hat das einen Wettbewerbsnachteil für den Standort Österreich. Also das ist schädlich für die Wirtschaft, für das Land, weil wir einfach damit nicht attraktiv genug sind für Unternehmen. Warum sollten sie herkommen, wenn sie nicht fair behandelt werden?
Und zu dieser EZB-Recherche hat er sich wahrscheinlich nicht zu Wort gemeldet, oder?
Nein.
Schade. Das hätte uns jetzt auch noch besonders gefreut. Liebe Madeleine, danke für deine Einschätzung und für die Erzählung dieser Geschichte. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, was jetzt noch folgt. Zum Schluss dieser Folge der Hinweis auf Updates und Analysen, die Sie bei uns ja immer rund um die Uhr auf unserer Webseite lesen können. Wir freuen uns, wenn Sie uns lesen, hören und seit kurzem auch anschauen. Alle unsere Podcasts finden Sie übrigens auch gebündelt in einem eigenen Kanal auf YouTube unter die Presse Podcasts. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge und sage sonst nur mehr, machen Sie es gut und auf baldiges Wiederhören.